ARD.
MDR Kultur. Unter Büchern.
Hallo und ahoi zu einer neuen Folge Unter Büchern. Eine Stunde Literatur und Musik und beides handverlesen. Heute geht's um neue Bücher, die jetzt in die Buchhandlungen ausgeliefert werden. Also Frühjahrsprogramm. Obwohl noch ganz schön Winter ist und gleich starten wir auch mit einem Buch, das da ganz passend ist, nämlich Die Geschichte des Fröstelns von Franziska Wilhelm. Man muss sich nur mal vorstellen, eine Familie, in der permanent gefroren wird, also eine Familie, in der Thermowäsche hoch im Kurs steht. Und wenn ich gerade mal in meinen aktiven Kleidervorrat schaue, ist das sehr nachvollziehbar. Tja, Frösteln lässt auch dies hier.
Ich glaube, wir müssen davon ausgehen, dass sich doch große Teile der Ostdeutschen von dieser Demokratie und diesem Land zu verabschieden beginnen. Und in der Arbeit an meinem Buch ist mir klar geworden, dass in der Gegenwart zwei Zeitlinien aufeinandertreffen. Einmal die langfristige Entwicklung seit 1990 und eben eine kurzfristigere Entwicklung seit 2015. Seit 2015 erleben wir im Prinzip eine Krise nach der anderen. Erst die Flüchtlingskrise, dann Corona, den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine, Energiekrise, Inflation. Der Osten jedoch kommt eigentlich aus den 90ern und mit der Einführung von Hartz IV aus zwei Krisenjahrzehnten. Und diese Erkenntnis bedeutet, dass dieser Abschied, diese Abschiedsbewegung jetzt schon seit 20 Jahren andauert, sich in den Jahren seither allenfalls radikalisiert und natürlich noch einmal potenziert hat. Aber auch deswegen glaube ich, dass wir an einem Art Endpunkt angekommen sind. Diese Entwicklung ist schon sehr, sehr alt.
Jana Hensel war das, die Schriftstellerin, zu ihrem neuen Buch Es war einmal ein Land. Da schauen wir gleich rein. Dieses und ein neues Werk von Hartmut Rosa stehen auf dem Prüfstand und wir lernen einen Fotografen kennen, der Miles Davis begleitet hat. Unter Büchern mit neuen Seiten und mit mir, Katrin Schumacher. Und das ist was für die, die vielleicht gerade im Gym waren. Singing in the Shower. Singing in the Shower, Eddie Brickell war das hier bei Unterbüchern. Franziska Wilhelm ist weit über Leipzig als Slam-Poetin und Autorin bekannt. Nach dem Roman Meine Mutter schwebt im Weltall und Großmutter zieht Furchen und dem Erzählband Die schönsten Abgründe des Alltags hat sie nun ein Buch vorgelegt, das zu Teilen ein Familienroman ist und es schafft, dieser Gattung Witz und neuen Glanz zu verleihen. Die Geschichte des Fröstelns. Tino Dallmann stellt das Buch vor.
Auf welche Weise prägt uns die eigene Familie? Und kann es gelingen, diese Prägungen abzuschütteln? Das sind zwei der Fragen, um die sich der neue Roman von Franziska Wilhelm dreht. In dessen Zentrum steht Alma, die gerade ein Soziologiestudium in Leipzig begonnen hat. Die familiäre Prägung, mit der sie leben muss, ist aber alles andere als gewöhnlich. Denn wie ihr Vater und dessen Verwandte ist auch Alma ausgesprochen intelligent. Dafür beginnt sie ungewöhnlich schnell zu frieren.
Eigentlich musste man sogar sagen, große Teile der Familie froren so sehr, dass man schon von einer körperlichen Beeinträchtigung sprechen konnte. Doch die Familie ihres Vaters hatte Strategien entwickelt, damit zu leben, ohne dass es zu sehr auffiel. Sie hüllten sich selten in übermäßig dicke Kleidung ein, auch wenn ihnen fast immer danach war. Sie gingen diskreter vor. Fast immer trugen sie langärmelige Hemden und darunter dünne, wärmesichernde Longsleeves. Sie kannten sich mit Funktionstextilien aus. Sie waren Experten darin, die dezentesten und effektivsten unter ihnen auszuwählen.
Die Familie macht das eigene Frösteln und die damit verbundenen Vorteile zum gut gehüteten Geheimnis. Aus diesem Kreis bricht Alma schon deswegen aus, weil sie nicht wie die meisten ihrer Verwandten eine Naturwissenschaft studiert. In Leipzig will sie zudem ein Versprechen einlösen, das sie ihrer Mutter kurz vor deren Tod gegeben hat. Sie will einen Menschen finden, der Wärme in ihr Leben bringt. Und so schließt Alma in Leipzig nicht nur neue Freundschaften, sie erschließt sich auch die Stadt mit ihrer Wissenschaftsgeschichte. Vor allem, was die Forschung zu Kälte und Wärme angeht. Sie stößt zum Beispiel auf die Webersche Täuschung, benannt nach Ernst Heinrich Weber.
Als Medizinprofessor hatte er sich über die Anatomie tatsächlich immer wieder neue Forschungsgebiete erschlossen. So war er einer der ersten gewesen, der die Wahrnehmung von Wärme und Kälte wissenschaftlich untersucht hatte. Um das Temperaturempfinden des Menschen zu erforschen, hatte er gekühlte und erhitzte Münzen eingesetzt, die er seinen Probanden auf die Stirn legte. Dann ließ er sich ihre Empfindungen genau beschreiben. Das Überraschende dabei war, die Versuchspersonen schätzten die kalten Taler immer deutlich schwerer ein als die warmen, obwohl sie das gleiche Gewicht hatten.
Die Geschichte des Fröstelns beginnt als Familien- und Campusroman. Gerade im letzten Drittel nimmt das Tempo deutlich zu und der Roman wird zum Thriller. Nach einer privaten Enttäuschung zieht es Alma nach Kalifornien, wo die Familie ein Bungalow besitzt. Nach einer Liebesnacht mit einem Studenten fängt dieser plötzlich ebenfalls an zu frösteln und bekommt schon kurz darauf Bestnoten im Studium. Der Verdacht, dass Alma das Frösteln übertragen hat, ruft ihre Familie auf den Plan. Ihr Cousin reist in die USA und will das Geheimnis der Familie unbedingt schützen.
Alma wusste, dass er log. Ein Gefühl wie feine Nadelstiche durchfuhr ihre Schulterblätter und lief an der Wirbelsäule nach unten. Alma war klar, dass die Situation nur in etwas münden konnte, das ihr nicht behagte. Sie holte ihr Handy aus der Tasche und tippte auf die Uber-App. Auch in dieser Gegend sollte es jemanden geben, der sie nach Hause fahren konnte. Als Gérard erkannte, was sie vorhatte, legte er seine Hand auf ihren Arm. Es war keine vertrauliche Geste. Gérards Hand hatte Kraft.
Franziska Wilhelm beherrscht die temporeichen Passagen ebenso wie die akkurate Charakterstudie. Zwar verschenkt sie inhaltlich etwas, wenn sie dem Gegensatz von Wärme und Kälte und damit auch dem Gegensatz von Emotion und Vernunft nur in Andeutungen eine gesellschaftliche Bedeutung zuschreibt, dennoch ist die Geschichte des Fröstelns ein Roman, der berührend und packend ist und auch durch seine feindosierte Komik überzeugt.
Tino Dallmann war das mit seinem Tipp. Die Geschichte des Fröstelns von Franziska Wilhelm ist in der Edition Überland erschienen.
L'univers, c'est possible. Je n'ai retenu que des bribes, mais l'horizon et ses étoiles m'ont poussé à lever les voiles. Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? J'ai voyagé aux quatre coins.
courage. J'en ai vu mille à chaque voyage. Che posso fare? Che posso fare? Che posso fare? J'étais si triste hier, tu sais, au moment de voir te quitter. Mais je reviendrai, mon ami, je reviendrai vite, c'est promis.
Und hier ist Unterbüchern. Jana Hensel, die hat schon einmal mit Zonenkinder, einem Buch über die DDR, sehr viel Aufmerksamkeit erregt. Da hat sie geschildert, wie die Generation der damals 13-, 14-Jährigen im Westen ankam. Und es klingt jetzt so ein bisschen so, als könnte ihr neues Buch eine Fortsetzung sein. Unser Kritiker Matthias Schmidt, der weiß das, er hat es nämlich gelesen und sich mit Annette Mautner darüber unterhalten. Das Gespräch hören wir jetzt und sie hat erstmal gefragt, es war einmal ein Land. So heißt das Buch. Worum geht's denn?
Ja, das Buch ist nicht direkt eine Fortsetzung, aber man kann es schon auch als Fortsetzung verstehen. Es beginnt mit dem Satz, das ist ein Buch, das ich nie schreiben wollte. Und dann nimmt Jana Hensel uns Leser mit auf eine Reise durch den Osten und die Geschichte des Ostens in den Jahren seit 1990. Geprägt wird diese Reise von Enttäuschung und die entscheidende Spur legt sie im Untertitel des Buches, der da lautet, warum sich der Osten von der Demokratie verabschiedet. Das ist also Jana Hensels These, dass der Osten auf dem Weg nach rechts ist, weil das Vertrauen in die Demokratie aufgebraucht sei. Viele Leser, glaube ich, würden ihr bei Letzterem sicher widersprechen. Ich würde zumindest mal ein größeres Fragezeichen dahinter machen. Aber erstmal von vorne, das ist ein sehr persönliches Buch, ein sehr ehrliches Buch über den Osten. Es ist eine politische Geschichte der 3,5 Jahrzehnte deutsche Einheit und zwar immer entlang der eigenen Biografie erzählt.
Wenn Sie sagen, eine Reise, meint das wirklich eine Reise?
Es ist kein reiner Reisebericht, obwohl Janne Hensel auch viel durch das Land gereist ist. Sie war auf Wahlkampfterminen, hat Politiker getroffen, Menschen getroffen. Aber sie reist eben auch zurück in der Zeit und fasst dabei zusammen, wie sich der Osten seit der Wiedervereinigung politisch verändert hat. Ich fand zum Beispiel sehr spannend, wie sie die großen Schwankungen im Wahlverhalten, die wir ja kennen, analysiert, ja, in Gemeinsamkeiten und Unterschieden zum Westen. 1990 wählen die Ostdeutschen konservativ und retten damit im Grunde Helmut Kohl. 1998 wählen sie deutlich weiter links und sorgen für Schröders Rot-Grün. 2002, da haben sie mal einen kleinen Einfluss auf den Gesamtwahlausgang, verhindern sie Stoiber, weil sie weiterhin links wählen, stärker als der Westen. Und man kannte diese Schwankungen zwar schon, ich sagte es, aber Janne Hensel hält die jetzt an das Zeitgeschehen dran. Sie legt sie an die krassen Veränderungen, die der Osten durchlebt hat, an die Umstände, unter denen die Menschen leben in diesen Jahrzehnten. Und ihr Fazit lautet, angesichts dessen, was sie auszuhalten hatten, sei es schon beeindruckend, wie lange die Ostdeutschen an der Demokratie festhielten. Ja, also trotz aller Rückschläge, trotz der Westdominanz in Führungspositionen, wir kennen all diese Argumente und der einfach nicht verschwindenden Einkommens- und Wohlstandsunterschiede. Und dann nutzt sie für das ganze Verhalten, diese Entwicklung, eine Metapher, die ich wirklich umwerfend finde.
Ich höre gespannt zu.
Sie beschreibt die Ostdeutschen als Liebende, die anfangs mit Schmetterlingen im Bauch in ihr neues Land verliebt sind, die dann ruhelos versuchen, diese Beziehung zu leben, sie zu verstehen, später auch sie zu retten. Und diese Liebe sei jetzt, schreibt sie, erschöpft. Diejenigen, die die AfD wählen, machen Schluss, sie trennen sich, sie beenden diese Beziehung. Sie beschreibt also die jüngere Geschichte als Geschichte einer Gesellschaft, das war ein Zitat, die gekippt ist, weil die Ostdeutschen eben mit jeder neuen Krise, die kam, erfuhren, dass sie wieder zurückgeworfen werden, dass sie das Erreichte wieder verlieren könnten, weil ihre Meinung zum Beispiel auch keine große Rolle spielt in den Diskursen, weil sie von natürlich westdeutsch dominierten Medien ignoriert werden, manchmal auch abgewertet und das fünfte Rad am Wagen sind. Es gab ja dieses Beispiel der als der Ukraine-Krieg begann, der russische Angriffskrieg, dass in Ostdeutschland ein größerer Wunsch nach Verhandlungen da war. Da hat man sie als Putin-Versteher abgewertet. Und mit jeder dieser Erfahrungen, schreibt sie, wächst die Zahl der Menschen, die AfD wählen, weil während die westdeutschen Linken sich nie für den Osten interessiert haben, tun es die Rechten eben. Kann man Populismus nennen, sie sind damit aber erfolgreich. Symbolhaft kann man das ja sehen an Björn Höckes Aktion mit diesem DDR-Kultmoped S50.
Und wie bewertet Jana Hensel diesen Rechtsruck?
Sie argumentiert, sie vermeidet Floskeln. Beispielsweise hinterfragt sie auch dieses Narrativ, was sich so durchgesetzt hat, dass viele Ostdeutsche die AfD wählen, weil sie in Teilen rechtsextrem ist. Hensel fragt, ob es nicht vielleicht eher doch so ist, dass viele die AfD wählen, obwohl sie in Teilen rechtsextrem ist. So, sehr spannend finde ich in dem Zusammenhang ihre Treffen mit Politikern. Sie hat Tino Chrupalla zum Beispiel getroffen. Da lässt sie uns ihre Skepsis miterleben. Und gleichzeitig zeigt sie aber doch auch ein respektvolles, ehrliches Interesse. Sie findet bei ihm zum Beispiel biografische Auslöser für seinen Rechtsruck. Der Mann war mal einer, der Merkel gewählt hat. Ähnlich Frauke Petri, die sagt, meine Firma hätte besser laufen können. Und wenn sie das getan hätte, wäre ich vielleicht gar nicht in die Politik gegangen. Und Hensel, die in etwa der gleiche Jahrgang ist wie diese beiden, sucht selbst auch in ihrer Biografie nach Entscheidungen, die sie getroffen hat. Waren die richtig? War es richtig, den Osten zu verlassen, weil im Westen die besseren Jobs sind, die besser bezahlten Jobs? Und gleichzeitig hat man sich damit ja auch bleibender Geringschätzung vieler Westchefs im Journalismus ausgesetzt. Also finde ich sehr spannend.
Das klingt jetzt fast ein bisschen nach sehr viel Verständnis für die Ostdeutschen. Was würden Sie für ein Fazit ziehen?
Ich glaube, ihr gelingt hier was Erstaunliches. Das Buch ist zugleich ein Plädoyer für den Osten mit eben viel Verständnis und eine Kritik. Aber sie polarisiert eben nicht nur. Sie denkt nach, sie argumentiert nie plump und so voller Vorurteile, sondern selbst wenn sie Menschen wie Maximilian Krah von der AfD trifft oder den Journalisten Alexander Teske, die Ex-Bündnisgrüne Antje Hermenau, da gelingen ihr journalistische Perlen, weil sie zugleich distanziert bleibt und doch aber respektvoll bleibt. Am Ende des Buches schreibt sie, Zitat, hinter der Wut, dem Zorn, der Abkehr von der Demokratie stecken viele Verletzungen. Eine Reihe von Enttäuschungen und jede Menge unerfüllt gebliebene Wünsche. Und so sei eben die AfD zum Hoffnungsträger geworden für viele. Aber, und das ist ihr Fazit, sie werde diese Wünsche nicht erfüllen. Das ist der Schluss des Buches. Und mein Fazit ist, ich finde, es ist ein außerordentlich gelungenes Buch, eine Befragung des Ostens, des eigenen Lebens. Und ich bin sehr erleichtert, dass es eben nicht nur wieder noch eine weitere Kampfschrift gegen die AfD ist.
Matthias Schmidt mit einer großen Leseempfehlung für all die, die dieses Land besser verstehen möchten, ob Ost oder West. Jana Hensel, Es war einmal ein Land, ist im Aufbau Verlag erschienen.
Bleib doch noch ein bisschen wach, Mami, weil ich noch nicht schlafen kann. Heute Nacht verliere ich mich mit dir. Und so stehen wir am Tresen, trinken noch das schöne Leben. Alle meine Freunde haben mir immer schon gesagt, Nora, du kannst nicht gut allein sein.
Steiner und Madleina, du kannst nicht gut allein sein. Muss ja auch keiner, oder? Gib Bücher, oder? Hier ist unter Büchern die Stunde Literatur und Musik von MDR Kultur. Hartmut Rosa ist einer der bekanntesten und produktivsten deutschen Gesellschaftsanalytiker. Der Soziologe von der Universität Jena hat eine Reihe von Büchern geschrieben, die nicht nur auf ein Fachpublikum zielen, sondern eine breite Leser- und Leserinnenschaft im Blick haben. Titel wie Beschleunigung und Resonanz, eine Soziologie der Weltbeziehung, wurden Theoriebestseller. Jetzt hat Hartmut Rosa ein neues Buch vorgelegt und es heißt Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums. Holger Heimann hat sich von dem etwas sperrigen Titel nicht abschrecken lassen und die Untersuchung gelesen.
Wer Formulare ausfüllt, kennt das Problem. Trifft zu oder trifft nicht zu, soll man ankreuzen. Wählen Sie 1 oder 2, fordert die automatisierte Telefonstimme. Aber oft passt der eigene Fall nicht ins Raster. Das Besondere, Individuelle, kann mittels einer Logik des richtig oder falsch nicht erfasst werden. So ist es mit vielen und immer mehr Dingen im Alltag und im Berufsleben, meint Hartmut Rosa. Der Soziologe sieht den modernen Menschen in den Fängen von Richtlinien und Formularen, von Algorithmen und Apps mit starren Vorgaben. Der Autor spricht von Konstellationen und er glaubt, sie nehmen uns den Entscheidungsspielraum.
Die Folge des Lebens in einer konstellativ organisierten und verwalteten Welt aber ist, dass sich kognitive, praktische und moralische und am Ende auch politische Urteilskraft gar nicht mehr ausbilden. Erfahrung, Augenmaß und Fingerspitzengefühl sind nicht mehr nötig in einer Welt, die mir beim Spielen wie beim Korrigieren von Hausarbeiten bis ins Detail sagt, was zu tun ist.
Hartmut Rosa weiß natürlich, dass bürokratische Rationalität, also das Absehen vom Einzelfall, die Bewertung ohne Ansehen der Person, grundlegend war und ist für Fairness, Emanzipation und moderne Individualität. Richtlinien schaffen Berechenbarkeit, sie sorgen für Rechts- und Planungssicherheit. Doch um immer komplexere Situationen in den Griff zu bekommen, werden Gesetzbücher und Regelwerke zunehmend dicker. Die Moderne, so scheint es, hat sich totgesiegt.
Das Versprechen der Moderne als Projekt bestand und besteht darin, uns Menschen zum Handeln zu befähigen, unser Handeln von übermächtigen situativen Zwängen zu befreien. Es besteht nicht darin, uns vom Handeln zu befreien und in unseren Tätigkeiten von den Situationen, in die wir eingebettet sind, gleichsam abzutrennen.
Der Drang zu immer stärkerer Verrechtlichung und Reglementierung produziere Ohnmachtsgefühle. Rosa glaubt, dass von der verwalteten Welt ein direkter Weg zum individuellen und kollektiven Burnout führt, zu Depressionen und Angstsymptomen. Denkbar sei aber auch, dass die Handlungsenergie nicht verkümmere, sondern sich aufstaue und in Affekten entlade. Rosa sieht hierin eine Erklärung für den Erfolg autoritärer Bewegungen und Führungsfiguren. Politiker wie Donald Trump oder der argentinische Präsident Javier Milei würden als Idole verwegenen Handelns geradezu verehrt.
Sie benennen den Golf von Mexiko um, holen sich, wenigstens rhetorisch, den Panama-Kanal zurück, greifen nach Grönland, träumen davon, Gaza zu kaufen und in eine neue Riviera zu verwandeln. Das ist nicht Vollziehen, das ist souveränes Handeln, jedenfalls der Idee, dem Versprechen und dem Anspruch nach.
Dass Handlungsspielräume missbraucht werden können, ist keine neue Einsicht. Politiker wie Trump führen nur besonders deutlich die Auswirkungen exzessiver Handlungsmacht vor Augen. Hartmut Rosa räumt ein, dass es schwierig ist, zwischen angemessenen Regelabweichungen und inadäquaten Verstößen zu unterscheiden. Er plädiert deshalb dafür, Spielräume innerhalb der Systemlogik von Organisationen zu suchen. Diese Spielräume aber seien entscheidend für ein gelingendes und glückliches Leben.
Wir fühlen uns lebendig, wenn und wo wir handeln. Wir fühlen uns erschöpft und ausgebrannt, wenn wir Stunde um Stunde, im Berufsleben wie in der Freizeit, mit dem vollziehenden Abarbeiten von To-Do-Listen, mit dem Ausfüllen von Formularen und Anträgen, mit dem Ausführen genauer Vorgaben, mit Klicken und Scrollen beschäftigt sind.
Diese kluge, anschauliche und gut lesbare Gegenwartsdiagnose zielt nicht nur auf gesellschaftliche Strukturen, sie adressiert jeden Einzelnen. Hartmut Rosa verbindet seine Theorie der Moderne mit philosophischen Betrachtungen zum guten Leben. Sein Buch verhilft dazu, nicht nur anders auf unsere Welt zu schauen, sondern auch das eigene Tun zu hinterfragen.
Holger Heimann stellte vor Hartmut Rosa, Situation und Konstellation vom Verschwinden des Spielraums, erschienen im Surkamp Verlag.
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Whatever colors you have in your mind, I'll show them to you, and you'll see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean. And you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay. Stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin?
You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big breast bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.
Ich mag den Song und Wahnsinn, wie viele Cover es gibt. Zum Beispiel das von Kevin Ayers, das mag ich besonders. Und das hier war aber das Original von Bob Dylan. Hat er übrigens mit 27 geschrieben. Hier ist unter Büchern. Gerade hatten wir schon die Geschichte des Fröstelns und es geht auch kühl weiter. Winter ist ja für viele Leute eine ziemliche Strapaze, je länger er geht. Ich nehme mich da nicht aus. Morgens so das Auto freikratzen oder in überfüllte Züge steigen, von mühsamen Vorwärtskommen auf vereisten Fußwegen gar nicht zu sprechen. Dazu ist es kalt, es ist dunkel und es wird auch noch eine Weile so bleiben. Ein neues Sachbuch kommt da genau zur rechten Zeit. Das heißt Wintern, wie wir mit der richtigen Einstellung durch die dunkle Jahreszeit kommen. Darin zeigt uns die amerikanische Psychologin Carrie Leibowitz, wie wir den Winter nicht einfach nur überstehen, sondern ihn zu einer besonderen und willkommenen Jahreszeit machen können. Aus dem Amerikanischen übersetzt von Nastassja S. Dressler. Es ist jetzt bei Klett Cotta erschienen und Eva Geding stellt es vor.
Als die amerikanische Psychologin Carrie Leibowitz für ein Jahr nach Tromsø im Norden Norwegens zog, hatte sie vor, eine Studie über Winterdepressionen durchzuführen. Wo, wenn nicht an einem Ort mit einem besonders langen Winter, einem, an dem die Sonne für 2 Monate gleich gar nicht mehr aufgeht? Doch erstaunlicherweise erlebte sie im hohen Norden das Gegenteil. Die Zahl der Winterdepressionen war nicht höher als anderswo. Stattdessen traf sie Menschen, die den Winter freudig willkommen hießen, schreibt Leibowitz in ihrem Buch Wintern. Darin lädt sie uns ein, unsere Vorbehalte dieser Jahreszeit gegenüber abzubauen. Denn ändern kann man am Winter im Großen und Ganzen nichts. Was wir aber ändern können, ist unsere Einstellung zu ihm.
Ich habe aus erster Hand erfahren, dass eine Änderung der Denkweise über den Winter nicht nur möglich ist, sondern eine regelrechte Transformation darstellt. Denn die Art und Weise, wie wir mit dem Winter umgehen, ist eine ziemlich gute Bewährungsprobe dafür, wie wir andere dunkle, schwierige Lebensabschnitte bewerkstelligen. Schrumpfen und verkümmern wir oder wenden wir uns bewusst unserem Inneren zu und kultivieren Momente der Freude? In Norwegen lernte ich, dass wir nicht dazu verdammt sind, die Wintermonate zu vergeuden, indem man die Jahreszeit irgendwie durchsteht und den Frühling herbeisehnt.
Schritt für Schritt zeigt uns Leibowitz in ihrem Buch, wie das gehen kann. Die Psychologin, die auch schon zum Placebo-Effekt forschte, beschreibt zum Beispiel die Wechselwirkung von Erwartungen und tatsächlichem Erleben. Wer befürchtet, im Winter zu leiden, wird sich wahrscheinlich auch wirklich schlecht fühlen. Demnach ist Winterblues zum Teil eine Art selbsterfüllende Prophezeiung. Genährt aus negativen Glaubenssätzen, die wir im Laufe unseres Lebens verinnerlicht haben. Und manchmal ist gar nicht der Winter selbst schuld, erläutert Leibowitz.
Viele der Probleme, die wir mit dem Winter haben, sind in Wirklichkeit Probleme mit einer Gesellschaft und einer Struktur, die keine jahreszeitlichen Anpassungen zulässt. Und so leiden wir am Winter aufgrund unserer Erwartungen, die sich zunehmend vom Rhythmus der Natur entfernen.
Sich bewusst auf die dunkle Jahreszeit einzustellen, kann helfen, erklärt uns die Autorin. Alles etwas langsamer angehen zu lassen und den Winter als eine Zeit des Zur-Ruhe-Kommens zu nutzen, sei ein guter Anfang. Einen großen Teil ihres Buches widmet Leibowitz allerdings den Dingen, die wir tun können, um den Winter richtig zu genießen. Und das ist eine ganze Menge. Für angenehme Beleuchtung in den Wohnräumen sorgen, Rituale pflegen, Freunde treffen, saunieren oder Eisbaden. Jeden ihrer Vorschläge belegt Carrie Leibowitz mit Forschungsergebnissen oder Beispielen aus unterschiedlichsten Kulturen der Welt. Liest man zum Beispiel über die egalisierende Wirkung der finnischen Sauna, in der die Menschen, ob reich oder arm, jung oder alt, gemeinsam im Dampf entspannen, von den Onsen, den heißen Quellen, die in Japan gerne auch täglich aufgesucht werden, oder vom norwegischen Friluftsliv, das das Glück eines Lebens unter freiem Himmel zelebriert, wird man vom Winterenthusiasmus der Autorin angesteckt. Das alles macht Mut, den Winter auch in unseren Breitengraden mit schönen Unternehmungen zu gestalten. Apropos gestalten.
In den nordischen Ländern ist eine auf den Winter ausgerichtete Infrastruktur gang und gäbe. Im finnischen Oulu, der Welthauptstadt des Radsports im Winter, hat das Räumen der Radwege, deren Gesamtlänge 950 Kilometer beträgt, oberste Priorität.
Andere Städte heizen ihre Bürgersteige mit Abwärme von Industrieanlagen, liest man und wünscht sich, das überaus anregende und frohstimmende Buch würde auch so mancher Stadtplanerin, manchem Bürgermeister in die Hände fallen. Vielleicht wird nicht jeder gleich zum Winterbotschafter werden, wie Carrie Leibowitz es sich für ihre Leserinnen und Leser wünscht. Doch nach der Lektüre von Wintern schaut man ein bisschen liebevoller und mutiger in die winterliche Welt.
Eva Geding war das mit Lebenshilfe, jetzt im Februar auf den letzten Metern des Winters. Das Buch Wintern, wie wir mit der richtigen Einstellung durch die dunkle Jahreszeit kommen, von Carrie Leibowitz, übersetzt aus dem amerikanischen Englisch von Nastassja S. Dressler, ist bei Klett-Cotta erschienen. Say I'm a dreamer.
Und hier ist Unter Büchern von MDR Kultur. Am 26. Mai dieses Jahres wäre Miles Davis, der große Jazz-Trompeter der Musikgeschichte, 100 Jahre alt geworden. Vielen ist er als Enfant terrible in Erinnerung geblieben, launisch, neigte zu Wutausbrüchen, unberechenbar, auch für Journalistinnen und Journalisten, so heißt es oft. In diesem Jahr werden die Druckmaschinen wieder anlaufen und Erinnerungen an ihn reproduzieren und ein Fotoband, der auch ein Treffen mit Davis 1989 dokumentiert, ist jetzt erschienen. Julia Hämmerling war in der Eilenburger Druckerei, als die Seiten des Bandes Miles Davis, Three Days in Malibu mit Fotos von Fotografen Ralf Quinke die Druckerpressen verließen.
Ein Image und ein Mensch sind zweierlei, sagte Elvis Presley mal.
Und eigentlich ist er doch ganz okay. Also was die Leute da über ihn erzählen. Also ich habe da auch viele seiner ehemaligen Mitspieler gehabt. Also da entsteht eigentlich doch ein ganz gutes Bild.
Fotograf Ralf Quinke steht zwischen Buchdruckmaschinen. Er hat etliche Jazzlegenden schon fotografiert. Auch Miles Davis hatte er schon vor der Linse. Und es war nie einfach, ihn zu bekommen. Die Zusage für das Treffen am 24. Mai 1989 kam vom Management sehr kurzfristig. Damals für das Schweizer Kulturmagazin Du. Der Ort, die Villa von Miles Davis, Malibu.
Wir hatten eigentlich von Anfang an Angst, gleich wieder rauszufliegen.
Die Maschinen spucken Fotoseiten von Davis mit einer großen Leinwand in den Händen aus. Sie verdeckt ihn zur Hälfte. Er wirkt ohne Bühnenlicht und Trompete zwar immer noch charismatisch, aber auch klein und fragil. Das bestätigt auch das Interview dieses Treffens, das in voller Länge im Fotoband abgedruckt ist. Der Journalist Marco Meyer führte es an diesem Tag in Malibu. Erst das Gespräch über Davis' Malerei machte ihn nahbar, so Quinke. Quinke und Marco Meyer zeigen überraschende Perspektiven auf diese zeitlose Legende. Teilweise ikonische Porträts, die später Biografien und Zeitschriften geschmückt haben. Der Großteil dieser Fotografien ist bislang unveröffentlicht, jetzt, gut 26 Jahre später, endlich gedruckt. Und zwar in der DZA, einer traditionsreichen Altenburger Druckerei, die sich auf Kunstdrucke spezialisiert hat. Hier schaut Ralf Quinke nochmal zusammen mit dem Lithografen des Hauses auf die korrigierten Drucke. Ein letzter Blick vor der Vervielfältigung.
Das wollte ich zum Beispiel nicht drin haben hier, aber ich finde, so sieht das jetzt richtig gut aus. Da.
Auf diesem Foto steht der wahrscheinlich berühmteste Trompeter der Musikgeschichte in seiner großen, offenen Küche. Unaufgeräumt ist es. Jede Menge Kram, Medikamente liegen herum. Gemütlich sieht es so gar nicht aus. Eher kühl, aber teuer. Man könnte in dieses Bild hinein verschwinden. Fast schon hört man Miles Davis' heisere Stimme.
Joe, can you play a player? Joe James, can you play a player? Unless you wanna walk around looking.
Ihm waren Knoten an den Stimmbändern entfernt worden. Die postoperative Schweigeauflage war von einem Wutanfall in einer Bandsituation durchkreuzt worden. Die Folgen lebenslang. Außerdem war er von chronischen Gelenkschmerzen mitunter überwältigt, litt an den Folgen seiner jahrelangen Drogenabhängigkeit. Aber diese Tage im Mai 89 waren angeblich gute Tage. Wir sehen Davis als Maler über einer Leinwand. Quinke hat ein Bild von ihm zu Hause. Miles am Piano, am Lenkrad seines Ferrari Testarossa, ein politisches Statement dieser Wagen. Die Bilder erzählen auch von einem höflichen Abstand. Am Ende aber entspann sich Sympathie zwischen den drei Herren.
Dann hat Miles Davis uns noch zu seinem Geburtstag eingeladen in Hollywood bei Mr. Chow. Und also so ein Chinese, wo dann noch Quincy Jones und Lionel Richie kamen. Und da habe ich mich auch nicht getraut, richtig zu fotografieren.
Zwei Jahre später starb Miles Davis. Seit diesem Tod hat Ralf Quinke keine Jazzmusiker mehr fotografiert. Irgendwie war plötzlich die Luft raus, sagt er. Dieser Bildband umspannt also gleichzeitig Quinkes Zeit als Jazzfotograf. Denn er enthält Fotos von 1971 bis 91, dem Todesjahr von Miles Davis. Die Auswahl hat Quinke zusammen mit Arne Reimer getroffen, dem Herausgeber des Bandes, selbst Jazzfotograf und Journalist. Der Fortbestand der Jazzjournalisten und Fotografen ist also gesichert?
Ich habe in meinem Testament Arne als Alleinerben meiner sämtlichen Negative reingeschrieben.
Klingt fast, als wäre das die letzte Veröffentlichung von Quinke mit Miles Davis Fotos. Die erste aber im 100. Jubiläumsjahr dieses unvergessenen Trompeters.
Julia Hemmerling war bei der Entstehung dabei von Miles Davis, Three Days in Malibu. Der Fotoband erschienen beim Verlag Scheidegger und Spieß.
Betting Taylor Swift, every night inside the Oculus Rift, after Mr. and the Mrs. finished dinner and the dishes. So much higher than it was last year. It's like the images have all become real. Someone's living my life for me out in the field. Oh, can you believe how far we've come in the new age? Freedom to have what you want. In the new age, we'll all be entertained. Plugged into our hubs, skin and bones, a frozen smile on every face. As the stories replay, this must have been a wonderful place.
Von hier für da. Gedichte für die Gegenwart.
Mit unserem Gedicht schauen wir mitten in ein Geschehen dieser Woche. Da startet nämlich in Leipzig eine neue Veranstaltungsreihe mit jüdischen Stimmen der Gegenwart. Eröffnet ist die Reihe von Jewgeni Breiger, Lyriker und seit neuestem auch Prosa-Autor mit jüdisch-ukrainischem Hintergrund. Aufgewachsen ist Breiger in Magdeburg. Aktuell ist erschienen von ihm ein poetischer Langtext mit dem Titel »Hallo Niemand«. Ich habe für unseren Gedichtplatz in Unterbüchern ein etwas älteres Gedicht rausgesucht. Königreich des kleinen Fischs. Der Tag wird von Scherben zu Abend getragen. Trockene Erde zwischen den Zähnen erinnert ans Lösen des Kalksteins von Klippen. Erfasst von vergangenen Zeichen der Hand eines Toten. Sie gräbt in Archiven nach Namen. Wie Tropfen von Säure. Unnütz auf Stein, wird schwebend der Abend zu Nacht getragen. Die Toten sind nachts, nicht sie selbst. Also schläft sie, also denkt sie im Schlaf an die Adern in Blättern des Ahorns, durch die, ohne Eile, das Leben entweicht in kleinen Portionen. Ans Schwanken magerer Körper, an Strömungen, die plötzlich verschwinden und Flüsse in Seen verwandeln. Den Gestank, der sich bildet. Die Nacht, wie sie ist, wird zu Morgen getragen. Königreich des kleinen Fischs, ein Gedicht war das von Jewgeni Breiger, passend zum Auftakt dieser Woche der Veranstaltungsreihe Jüdischer Lyrik der Gegenwart in Leipzig. Da gibt's mehr Infos im Netz unter Balagan, jüdische Stimmen der Gegenwart, eine Reihe, die von Rebecca Maria Salentin kuratiert ist. Und mit diesem Tipp war es das hier unter Büchern in dieser Woche. Stabiles Lesen und Ahoi, sagt Katrin Schumacher.
It's nice if you ignore.